Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schreibcast-Folge. Hallo Dennis und hallo
Bitte.
Hallo ihr anderen. Wir sprechen heute über ein Thema. Wir starten jetzt direkt rein. Wir haben euch häufiger schon darüber gesprochen, dass wir Deadline als eine Chance sehen und dass es viel ermöglicht und eventuell als ein Antreiber, Motivator so. Und durch ein Schreibcoaching, das ich letztens hatte, ist mir aufgefallen, dass wir noch nicht darüber gesprochen haben, dass Deadline ja auch etwas anderes sein kann. Nämlich, was ist, wenn Deadline eine Blockade bedeutet? Und darüber wollen wir heute sprechen. Nein, darüber sprechen wir heute.
Ja. Naja, wir haben schon oft genug Themen am Anfang angekündigt, ohne dann darüber zu sprechen. Also finde ich es ganz gut, so ein bisschen in der zukunftsungewissen Form am Anfang zu bleiben, bis wir es dann tatsächlich einlösen. Passt schon. Aber ja, finde ich auch ein gutes Thema, weil du hast völlig recht. Wir haben bis jetzt eigentlich über Deadlines fast immer so im Kontext von Motivation gesprochen und halt so typische Deadline-Schreiber, die halt motivierter werden, je näher sie an das Ende eines Projektes kommen. Und natürlich haben wir das auch schon kritisch beleuchtet und haben gesagt, naja gut, manchmal scheitern dann halt irgendwann Projekte, weil man sie zu lange aufschiebt und dann die Zeit des motivierten Schreibens nicht mehr ausreicht. Je länger der Text wird, umso eher kann das passieren. Da haben wir schon drüber gesprochen. Wir haben aber noch nicht so wirklich um den umgekehrten Fall gesprochen, meines Wissens, dass quasi Leute, je näher die Deadline kommt, vielleicht sogar eher unmotivierter werden oder ich glaube, das, was häufiger vorkommt, halt sich so viel Druck aufbaut, dass dann halt Schreibhemmungen und im schlimmsten Fall Schreibblockaden entstehen.
Ja, oder sogar schon, wenn es eine Deadline gibt, also dieses, vielleicht hat es auch eine Form von außen auf, also so ein Muss, ne? Wenn die Struktur von außen kommt, ich habe gerade, also mir kam einfach so ein Gedanke gerade, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ne, sehr der passt, aber es ist jetzt, wenn wir zum Beispiel wissenschaftliches schreiben, hat ja eh auch eine relativ klare Struktur und damit haben ja viele Menschen auch zu tun, dass sie sich sozusagen eingeengt fühlen in einer bestimmten Struktur und inwiefern eine Deadline zu haben an sich schon sich anfühlt wie fremdgesteuert handeln.
Das wäre ja Wasser auf den Mühlen im Uni-Kontext von denjenigen Lehrenden, die dann immer sagen, ach, geben Sie die Hausarbeit einfach irgendwann ab, wenn es Ihnen passt und so. Was ja heutzutage nicht mehr so häufig vorkommt durch modularisierte Systeme und man hat halt an sich von der Studienordnung schon feste Deadlines vorgeschrieben, aber es gibt dann ja doch noch Lehrende, die da immer jegliche Schlupflöcher nutzen. Und das ist was, wo glaube ich, haben wir in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, wir bis jetzt ja eher gesagt haben, na, das ist gut gemeint, aber das kann halt auch genau irgendwie nicht helfen, indem die Leute halt sagen, na gut, wenn ich keinen Druck habe, dann ist das, wann immer es mir passt, halt nie. Der andere Fall, ich kann es mir aber auch genau vorstellen, halt so eben dieses, wenn dann Schreiben mit irgendeiner Art und Weise von Druck verbunden wird. Ich glaube, besonders problematisch im beruflichen Schreiben, weil ganz ehrlich, berufliches Schreiben ist immer mit irgendeiner Art von Deadline verbunden. Außer man ist freiberuflich selbstständig und hat halt keine Leute, die einem feste Deadlines vorgeben. Aber dann muss man ja auch lernen, sich selbst feste Deadlines vorzugeben. Ansonsten ist man wahrscheinlich über längere Zeit nicht mehr erfolgreich selbstständig, wenn man das nicht kann.
Glaubst du, das macht einen Unterschied, wenn du dir von außen, also wenn du dir selber Deadlines gibst, wie ich könnte ja zum Beispiel, ich blogge ja und kann dann selber entscheiden, wie oft ich blogge. Also Menschen fragen ja gerne in so Blogging-Kontexten, in so Blogging-Beratungskontexten, wie oft muss ich denn bloggen? Oder auch bei Social Media Fragen, ne? Ist ja auch ein Marketinginstrument, dann wie oft muss ich denn posten auf Social Media?
Ja.
Und es gibt auf der einen Seite so einen Durst nach einem klaren Rahmen und dann ja aber wieder so ein, nee, ich lass mir von dem Algorithmus nichts aufdiktieren.
Ja, ich glaube, es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Und damit möchte ich nicht sagen, dass eine der beiden Sachen besser oder schlechter ist, also ob man sich selbst die Deadline gibt oder ob man sie von extern gesetzt bekommt. Ich glaube aber, es ist definitiv ein Unterschied. Denn allein so diese Qualität mit, man setzt sich selbst eine Deadline, das muss ja reflektierter passieren, als einfach eine Deadline von außen zu empfangen. Dann kommt dieses ganze Paket an Ballast, über das wir hier auch schon gesprochen haben, mit, naja, eine Deadline, die man sich selbst setzt, ist unter Umständen nicht so verbindlich wie eine Deadline, die von außen kommt, weil es eben nicht diese externe Kontrollinstanz bekommt. Sie kann aber vielleicht noch mehr blockieren, indem man halt quasi seine eigene Performance stärker hinterfragt. Wenn ich mir sage, ich will dreimal die Woche bloggen für meine Plattform und dann schaffe ich aber regelmäßig maximal zweimal die Woche, dann kommt dann ja sofort so ein Selbstzweifel und so ein Druck mit rein. Während wenn mir jemand Externes sagt, na, sie sollten aber dreimal die Woche blocken und ich das dann nicht schaffe, dann kann das natürlich auch problematisch sein, aber eher so in so einem Evaluationssinne von, naja gut, die Arbeitsbelastung ist zu hoch. Also da kann man sich dann mit dieser anderen Person zusammensetzen und zu sagen, hören Sie mal, dreimal die Woche bloggen zeigt jetzt die Erfahrung, ist nicht realistisch, wir müssen diese Ziele anpassen und ich kriege zu viel andere Aufgaben, was auch immer. Wenn man das mit sich selbst ausmachen muss, tendiert man, glaube ich, eher dazu, persönlichere Gründe zu finden, warum man das nicht schafft. Also, dass man, wenn man sich selbst dieses Ziel setzt und es dann verfehlt, sagt, oh Gott, ich kriege das nicht hin, ich bin nicht gut genug, ich nehme mir nicht genügend Zeit, ich priorisiere die falschen Sachen, also eher so ich Begründungen findet, während das von extern kommt, man, glaube ich, eher dazu tendiert zu sagen, naja gut, ich habe zu viel Aufgaben, das ist nicht gut genug geplant, das war von vornherein ein unrealistisches Ziel. Weiß ich nicht. Ich habe keinerlei Daten, Statistiken, Belege dafür. Ich glaube, das ist gerade was sehr, sehr Subjektives, was ich auch aus meiner eigenen Erfahrung ziehe. Aber ich auch in meinem im Umkreis von Kolleginnen und Kollegen sehe. Wenn ich mich mit Leuten auf der Arbeit unterhalte über Aufgabenbelastung, das ist ja ein Thema, was an Universitäten immer eine Rolle spielt, dann ist es im Arbeitskontext wirklich ganz oft so ein, ich habe zu viele Aufgaben, es sind zu viele Dinge, die von außen an mich herankommen. Und wenn ich mich mit Leuten im Privaten unterhalte, dann ist es eher so dieses, ich schaff das nicht, ich krieg mich nicht dazu motiviert, ich hab nicht genügend Zeit oder ich nehme mir nicht genügend Zeit. Wie siehst du das, wenn du so, also ich meine, du bist ja jetzt in dem Feld, du hast ja super viele Aufgaben, die du dir selbst setzt, Selbstvermarktung, eigene Taktung, du entscheidest, wie viel du die Woche arbeitest, aber du hast ja auch Auftraggeber, das heißt, du kriegst ja auch regelmäßig Deadlines von außen für deine Lehre, für sowas. Siehst du da bei dir selbst einen qualitativen Unterschied zwischen den beiden Sachen?
Ja, es fällt mir deutlich leichter, Deadlines zu allen zu halten, die von außen kommen. Weil ich mit jemand anderem das, so ein bisschen sozialer Druck, ne, wenn ich mit jemand anders verabrede, dann fällt es mir leichter. Aber es ist auch für mich jetzt schwierig, diese Frage, weißt du, auf unser Thema bezogen, und das geht dir, glaube ich, genauso, ist die Frage, sind wir Experten, um aus unserer subjektiven Wahrnehmung darüber zu sprechen, oder müssten wir nicht eher über den Beratungsansatz sprechen, weil wir ja beide, es fällt uns ja beiden leicht, mit Deadlines zu arbeiten.
Ja, ja, nicht? Genau. Ja, teilweise im Privaten, teilweise nicht. So, also.
Wie meinst du?
Ja, das, keine Ahnung, also halt eben genau diese Aufgaben, die ich mir selbst setze, Deadlines, die ich mir selbst setze, sind schwerer für mich einzuhalten.
Ja, aber sie blockieren dich nicht.
Ja,
also das
nicht
Thema
so.
War ja, also ich komme jetzt, also bei mir war, ist ja die Ausgangssituation, Person kommt berufliches Schreiben und kriegt Deadlines und kann gar nicht anfangen, weil diese Deadline schon blockiert beim Denken daran quasi.
Ja. Ne? Ja, gut, das ist, ja.
Und das ist ja, wir haben ja bisher darüber gesprochen, dass Deadlines motivieren wegen des Drucks. Aber was ist, wenn der Druck sich so doll anfühlt, dass nichts mehr geht? Also ein bisschen dieses Freeze, also das ist ja Deadline. So, Deadline kann ja Stress bedeuten. Ne? Oder Deadline bedeutet immer Stress, würde ich sagen.
Ja, genau.
Und dann haben wir ja diese verschiedenen Reaktionen von unserem Nervensystem auf Stress. Das ist ja nichts, was wir uns bewusst aussuchen. Wir reagieren ja entweder eher kämpfend oder eher fliehend. Und im Schreibenden ist eben dieses Kämpfende, würde dann bedeuten, wir mobilisieren etwas in uns, wir mobilisieren Kräfte, wir schieben dieses Ich bin nicht gut genug zurück. Das tritt dann in den Hintergrund, da haben wir dann in dem Moment, beschäftigen wir uns nicht damit, aber wir beschäftigen uns doch so, also bei mir ist, spielt es ja so viel eine Rolle, dass ich mich so lange mit Ich bin nicht gut genug beschäftige, bis die Deadline so nahe ist, dass ich darüber nicht mehr nachdenke und dann wirklich zum Punkt komme. Und dann gibt es ja aber Menschen, die reagieren eher auf sowas mit so einem Flucht beziehungsweise Freeze, aber ich würde halt eher sagen Flucht. Also die Deadline ist dann der Säbelzahntiger und dem Säbelzahntiger Deadline begegne ich damit, dass ich die Aufgabe nicht antrete, ich gehe.
Das sehen die Leute, die den Podcast hören, nicht. Du hast dich gerade abgewandt vom Mikrofon mit einer Fluchtgeste. So, Voice-over-Recording abgeschlossen.
Ja, die Frage ist, was kann Menschen helfen, die in so eine Situation, also die das so erleben?
Das ist eine gute Frage und damit sind wir beim Beratungskontext. Ich will eine Sache, ich gebe noch eine zusätzliche Frage rein, weil ich habe Angst, dass ich sie sonst vergesse, aber die können wir gerne danach diskutieren. Die hängt aber damit zusammen, nämlich, wie kann man Leuten helfen, bei denen sich dieses Symptom nicht sofort zeigt? Weil du hast von dem Fall gesprochen von, man bekommt eine Deadline und man ist dann dadurch direkt blockiert. Wie kann man da helfen? Ich habe mich noch die Frage gestellt, gerade bei Langzeitberatung, wie reagiert man darauf, wenn sich das erst mit der Zeit zeigt? Also quasi, wenn die Motivation so graduell immer mehr abnimmt, je näher es zur Deadline geht. Genau halt der umgekehrte Fall zu Deadline-Schreibern, wo die Motivation immer höher geht, je näher es zur Deadline geht. Und man dann quasi in der Beratung eine motivierte Person am Anfang vor sich hat und dann irgendwann merkt so, okay, es wird irgendwie immer schlechter und man denkt vielleicht, okay, die Person hat vielleicht irgendwie eine schlechte Woche gehabt und so, aber passt ja schon. Und man dann vielleicht zu spät merkt, okay, da ist was ganz im Argen. Aber das ist, glaube ich, eine weiter fortgeführte Frage. Ich muss gerade wirklich dran denken, als du quasi schon mal das Problem so ausgesprochen hast im Sinne von, was macht man denn bei Langzeitberatung? Aber jetzt habe ich es schon mal reingestellt, lass gerne aber erstmal zu deinem zurückkommen. Wie hilft man denn generell, wenn man das Problem identifiziert hat. Genau. Ich würde sagen, erster Schritt ist halt quasi das Problem ansprechen, das Problem in den Raum der Beratung reinbringen und wirklich sagen, okay, gut, offensichtlich verursacht eine Deadline Druck. Und dann mit der Person darüber sprechen, wie kann damit umgegangen werden. Empfindet die Person das eigentlich überhaupt so? Oder ist es eine diffuse Angst? Ist es ein diffuses verhindert sein, gehemmt sein oder weiß die Person selbst, dass das mit der Deadline zusammenhängt? Also wirklich erstmal so das Ding ansprechen. Wenn es das ist, wenn die Person auch verstanden hat und auch der Meinung ist, dass das Problem ist, dann erst kann nach Lösungen gesucht werden. Und diese Lösungen sind, um ehrlich zu sein, meiner Meinung nach ziemlich ähnlich wie bei Deadline-Schreibern. Und hier kommt wieder die Zeitkomponente rein, dass man halt sagt, okay, irgendwie muss man, bei Deadline-Schreibern muss man ja versuchen, die Deadline künstlich nach vorne zu ziehen und sie früher relevant zu machen, als sie als relevant empfunden wird. Und bei Nicht-Deadline-Schreibern muss man eigentlich versuchen, die Deadline nach hinten zu schieben und quasi dieses Gefühl der Bedrohung durch die Deadline oder der Verhinderung durch die Deadline möglichst weit in die Vergangenheit, also in die Zukunft zu schieben. So rum, nicht in die Vergangenheit. Ja, Quatsch. Quasi also irgendwie dafür sorgen, dass die Person.
Wie machst du das?
Durch ähnliche Mechanismen. Also zum Beispiel halt zu sagen, okay, gucken wir uns mal, also einen Zeitplan machen. Und dann auf dem Zeitplan halt einfach nur mit dem gleichen Dokument, das ich mit den Leuten erstelle, halt nicht darauf gehen zu sagen, ja, guck mal, 3 Monate sind gar nicht so lang. Und wenn du es mal genau ausrechnest, wie lange kannst du denn arbeiten in diesen 3 Monaten? Das würde ich mit Deadline-Schreibern machen. Sondern stattdessen sagen, hey, guck mal, 3 Monate sind eine ganze Menge Zeit. Du kannst in diese drei Monate, wenn du dich fokussierst, viel Arbeit reinstecken. Und jetzt gucken wir mal, dass wir diesen Zeitplan so aufbauen, dass du so viel wie möglich Zeit da reingepackt bekommst, damit irgendwie so ein Threshold erreicht werden kann, bei dem du dich komfortabel fühlst oder möglichst komfortabel. Also so bei beiden Fällen würde ich versuchen, Objektivität herzustellen, was so, wie viel Zeit hast du, wie viel hast du zu tun, wie viele Aufgaben sind es. Aber ich glaube, ich würde das jeweilige Framing verändern. Also quasi einmal wirklich eher Druck machen für die Person, die den Druck braucht, und versuchen, Druck rauszunehmen für die Person, die den Druck gar nicht gebrauchen kann. Aber die Daten sind ja eigentlich unverändert. Also man kann sich also ja zwei Szenarien vorstellen, wo die Personen genau gleich viel Zeit haben, aber es halt sehr unterschiedlich empfinden.
Ja, also bei dir geht es um, du setzt an mit Projektplanung.
Ja, bin ich eigentlich, also wäre mein erster intuitiver Schritt, wenn es um irgendwie halt sowas wie, wann muss das Ding eigentlich abgegeben werden und was macht das mit mir geht, ist mein erster Punkt fast immer, erstmal in Richtung Projektplanung zu gehen, um zu gucken, ob, also quasi Struktur sichtbar machen, Zeiträume sichtbar machen, ob das schon zu einer Verhaltensänderung und zu einer, vor allem zu einer positiven Verhaltensänderung führen kann. Was nicht heißt, dass es helfen muss. Wo würdest du denn, das klang so, als würdest du anders anfangen. Wo würdest du denn ansetzen?
Das ist ein klassisches Thema zwischen uns beiden, ne? Ich wäre so beim, sozusagen, was passiert in unserem Kopf dazu? Was bedeutet eigentlich eine Deadline für die beiden? Ich habe mir übrigens gerade aufgeschrieben als Frage, müssen wir am Anfang von Schreibberatungsprozessen mehr in den Blick nehmen, wie Menschen auf Deadlines reagieren? Also abfragen sozusagen in irgendeiner Form, wie geht es dir damit, dass du das da abgeben musst? Was macht das mit dir, an den Abgabezeitraum zu denken? Wie hast du früher deine also wir schreiben ja, fragen ja eh, wie strukturierst du Schreibprozesse? Also ich gehe mal davon aus, dass du das auch fragst.
Ja.
und dann aber auch zu fragen, okay, wie hat es sich angefühlt, wenn du zum Ende kommst, und damit auch zu erfragen, ist es eher ein positives Erleben oder ist es eher etwas, was Angst macht? Je nach Text hat es ja auch etwas damit zu tun, also universitäre Texte, Hausarbeiten, okay, da ist das Seminar beendet, Abschlussarbeiten, da ist ja eine Deadline schon was ganz anderes, weil was kommt nach diesem, das beendet ja einen Zeitraum, ne? Universität ist vielleicht beendet oder also vielleicht ist das Studieren beendet, vielleicht so muss ich mir einen Job suchen oder so. Und bei beruflichen Kontexten kann das auch ja bedeuten, okay, auf einmal sehen meine KollegInnen beispielsweise, was ich hier schreibe, und wie bewerten die das? Was macht das mit deren Denken über mich? Also was passiert, wenn diese Deadline vorbei ist? Was passiert dann mit dem Text? Das ist eine Frage, die für mich in Beratungsprozessen wichtig ist. Dann ist für mich wichtig, wie gesagt, ich würde auch tatsächlich arbeiten mit diesem Thema Stress. Wie kann ich mich selbst entlasten? Also wie kann ich das Nervenkostüm tatsächlich demobilisieren?
Ja.
Also in Sicherheit. Wie kann ich machen, dass die schreibende Person sich schreibend in Sicherheit fühlt?
Ja.
Und auch nicht nur im Schreibprozess, sondern auch im Schreibprozess beraten, das Schreibprozessende mitdenken. Ne? Also auch in Sicherheit sein, während sie ein Schreibprodukt schaffen.
Ja. Ich glaube, da ist wirklich ein Unterschied zwischen uns beiden, weil all diese Sachen, die du sagst, sind total wichtig. Ich würde damit in meinen Beratungen in der Regel nicht beginnen, sondern das wäre bei mir so ein zweiter oder dritter Schritt. Auch so für die zweite oder dritte Beratungssitzung, die man hat. Das liegt aber eventuell an der anderen Aufhängung, könnte ich mir vorstellen.
Voll, am Kontext,
also,
ne?
Am Kontext, weil dich suchen Leute ja ganz gezielt auf. Du hast in der Regel ja auch ein kostenloses Erstgespräch, wo überhaupt erstmal quasi ausgelotet wird, was kann die Beratung leisten, ist das was und so. Und bei uns kommen ja ganz, ganz viele Leute in die Beratung, die zum ersten Mal da sind, die halt irgendwo ein Poster von uns gesehen haben, die aber wirklich überhaupt nicht richtig wissen, woran sie sind. Und Beratung in der Universität ja immer noch teilweise so ein bisschen stigmatisierend sein kann. Und deshalb ist mein Versuch, glaube ich, immer erstmal gerade in so einer ersten Sitzung bei einem Kennenlernen möglichst viele Daten abzufragen, weil ich auch genau weiß, das ist das, wo die Leute noch sicher antworten können. Also, dass ich wirklich erstmal sage, wie lange hast du Zeit? Wie viel Zeit hast du in dieser Zeit? Was hast du dir vorgenommen? So Sachen, aber eher so am Text orientiert und noch nicht so sehr an der Person orientiert, weil ich nicht hundertprozentig davon ausgehen kann, dass Leute darauf positiv anspringen würden. Wir haben ja bei uns auch andere Beratungsstellen an der Uni, die einen sehr, sehr guten Job machen, wie zum Beispiel die psychosoziale Beratungsstelle. Und ich möchte quasi halt verhindern, dass Leute das Gefühl bekommen, dass sie jetzt in irgendeiner Art psychosozialer Beratungsstelle gelandet sind, wenn sie zu uns kommen, was wir ja auch nicht sind. Aber natürlich haben wir anverwandte Beratungsthemen. Und ich warte immer erstmal ein bisschen ab, bis ich von meinem Gegenüber das Signal bekomme, dass über diese Themen gesprochen werden soll. Und das kriegt man ja meistens recht schnell mit, wenn die Person von sich aus selbst anfängt zu sagen, dass sie Schreibblockaden empfunden hat und dass sie irgendwie auch schon negative Erfahrungen mit dem Schreiben hat, dann weiß ich, okay, jetzt können wir anfangen, auch über die emotionale Lage zu schreiben. Aber ich habe halt auch viele, die einfach nur sagen, naja gut, muss halt 10 Seiten schreiben, ich würde gern wissen, wie mache ich denn das am besten. Und mit denen würde ich quasi nicht damit starten.
Ich biete auch zwei verschiedene Richtungen an dann im Erstgespräch. Wir können jetzt ganz gezielt lösungsorientiert auf Textbasis, auf Schreibbasis arbeiten oder wir arbeiten emotionaler und so. Mhm,
ja.
Und es hat auch was mit Zeitraum zu tun und so.
Ja,
aber da wir jetzt ja nicht hier unser Thema haben, was ist eigentlich Schreibberatung?
Ja, genau. Aber also wir haben jetzt schon mal zwei Ansätze herausgearbeitet, wie man Deadline-Geängstigte beraten könnte. Man geht einmal über die emotionale oder über die individuelle Ebene der Person oder man geht einmal über so die eher textorientierte Ebene, über die Faktenebene, Zeitraumebene. Und idealerweise kombiniert man diese wahrscheinlich im Laufe des Beratungsgesprächs. Aber vielleicht nicht zwingend innerhalb von einer Sitzung. Ich glaube, kommt auch darauf an, wie lange man hat.
Auch was Ähnliches, ne? Weil wenn du, das mag ich ja auch total gerne, ich mag ja ganz total gerne arbeite ich mit Projektplanungsinstrumenten und Projektmanagement, finde es auch selber total spannend. Und das ist ja auch etwas Sicherheitsschaffendes.
Ja.
Also ein Überblick gewinnen.
Ja, genau. Also das ist auch ein bisschen der Ansatz meiner Meinung nach, dass man sagt, okay, sobald man es erstmal auf der Seite stehen hat, nimmt es so ein bisschen das Ungewisse heraus. Was nicht heißt, dass man sagt, oh, jetzt bin ich komplett beruhigt, sondern es kann auch sein, dass man auf die Seite guckt und sieht, oh, das ist aber ganz schön knapp. Aber dann weiß man wenigstens, dass es knapp ist, statt die ganze Zeit darüber nachzudenken, ist es eigentlich knapp? Ist es eventuell zu knapp? Erst wenn man weiß, dass es zu knapp ist, kann man dann ja wirklich entsprechende Schritte einleiten, um dem zu begegnen, sei es durch eine Verlängerung der Deadline, sei es durch ein Abspecken des Themas, rausnehmen von Material, was auch immer.
Hm.
Vorher halt nicht.
Wie können sich Menschen noch in bei wirklich knappen Deadlines, wie es manchmal bei beruflichen Schreiben ja ist, ne? Mir fällt gerade zu universitären Schreiben, also zu akademischen Schreiben, also studentischem Schreiben, keine so krasse enge Deadline ein. Das habe ich zumindest nicht so erlebt. Aber dann fast schon eher so eine Prüfungssituation schreiben als sehr knappe Deadline, weißt du?
Ja. Ja, allein nimm noch mal so typische Klausurenphase, wo man mehrere Klausuren kurz hintereinander schreibt und es ja einfach auch vielleicht nicht zielführend ist, für alle diese Klausuren parallel zeitgleich zu lernen, sondern man sagt, okay, ich muss jetzt erstmal die erste schreiben und dann habe ich irgendwie 4 Tage Zeit für die zweite Klausur zu lernen und so. Also das wären, glaube ich, so super enge Deadlines im studentischen Kontext oder im universitären Kontext.
Ja, genau. Und im beruflichen Schreiben beispielsweise, du musst für irgendein Projekt, sagt dir deine vorgesetzte Person, jetzt gebe ich dir 1 Stunde Zeit und du musst bitte einen Bericht schreiben.
Ja.
Du musst bitte schnell. Wie gehe ich das an?
Ja. Ich glaube, hier ist es super wichtig, irgendwie realistisches Erwartungsmanagement zu betreiben. Und jetzt gerade im beruflichen Kontext ist das natürlich, also kann das auch eine Falle sein, wenn nämlich die Person, die einem die Aufgabe gibt, perfekte Ergebnisse in einer sehr, sehr kurzen Zeit erwartet, dann hat man wahrscheinlich wirklich ein Problem. Nichtsdestotrotz hilft es, glaube ich, dabei, erstmal so ganz realistisch darüber nachzudenken, so, okay, was kann ich denn in dieser Zeit erledigen und was für eine Qualität kann denn mein Textprodukt überhaupt bekommen in diesem Zeitraum? Und wenn man dann halt sowas hat wie, ja, okay, du musst jetzt hier ein Protokoll des Meetings schreiben und das muss in einer Stunde auf dem Tisch liegen, bei allen, dann muss man sich halt selbst sagen, okay, das wird dann halt nur ein Ergebnisprotokoll der wichtigsten Ergebnisse werden. Das wird aber kein Verlaufsprotokoll werden, in dem man haarklein nacherzählt, wer was zu welchem Zeitpunkt gesagt hat, weil das einfach in dieser einen Stunde völlig unrealistisch ist. Und das ist natürlich im beruflichen Kontext so, also natürlich kommt dann sofort die Angst mit, oh Gott, wenn meine Textprodukte nicht gut genug sind, dann bedroht das ja vielleicht meinen Job auf Dauer. Mhm. Und trotzdem bin ich ein Verfechter davon zu sagen, okay, nicht jede Arbeitsaufgabe, die man bekommt, verlangt das Höchstmaß an Qualität.
Mhm.
So, weiß ich nicht. Nehmen wir mal das Beispiel Ergebnisprotokoll einer Sitzung, an der man teilgenommen hat und man selbst Protokollantin oder Protokollant war. Da müssen die Ergebnisse drinstehen. Die müssen richtig beschrieben sein. Und das ist aber wahrscheinlich dann jetzt eine Textsorte, die nicht den allerhöchsten Anspruch an Stilistik hat oder dass es sich flüssig liest oder sowas in der Art.
Also eine Frage ist, was ist eigentlich das Ziel des Textes?
Ja, genau. Und was für eine Rolle wird der Text danach spielen? Ist das was, was veröffentlicht wird? Ist das was für den internen Gebrauch? Also wie viele Augen kriegen diesen Text überhaupt? Wer liest es am Ende? Und auch wie lange wird der Text gebraucht? Ist es so ein kleines Kommuniqué, wo man sagt, okay, das lesen sich alle Leute einmal durch und dann ist auch gut, weil es geht irgendwie nur um die Klärung von irgendwas oder es geht darum, ein Stimmungsbild einzuholen und dann entsteht aus diesem Text eh ein anderer Text, für den dann wiederum mehr Zeit ist. Das ändert das ja auch nochmal. Also so shitty first drafts mäßig. Reicht's, dass es ein shitty first draft ist, weil das geht irgendwie nur an ein internes Feld von Kolleginnen und Kollegen und die sehen's auch alle nicht so eng und das eigentliche Endprodukt kommt dann erst zu einem späteren Zeitpunkt. Und dann kann man auch, dann fällt es vielleicht leichter zu sagen, okay, das schreibe ich jetzt mal schnell runter. Und dafür ist die Deadline auch angemessen gesetzt. Aber sie wäre halt nicht angemessen gesetzt dafür, da irgendwie einen Final Draft zu schreiben. Aber das ist eventuell ja vielleicht auch nicht die Aufgabe. Und dann ist aber die Frage, wird das kommuniziert oder nicht? Ich glaube, im beruflichen Schreiben und bei beruflichen Aufgaben, bei denen man Deadlines bekommt, ist ganz oft das Problem, wie ja auch beim studentischen Schreiben, wenn man Hausarbeit bekommt, dass die Aufgabenstellung nicht klar genug kommuniziert ist.
Ja, das ist beim beruflichen Schreiben, glaube ich, auch ein großes Problem.
Ja. Also klar, gerade so in Fällen wie, keine Ahnung, journalistischem Schreiben oder so, dann ist es ja irgendwie klar, so Schreiben unter sehr, sehr hohem Zeitdruck für eine Publikation und für die Lesbarkeit. Das ist sehr großer Anspruch. Und selbst da ist dann aber so ein Ding von, naja, ist halt für die aktuelle Tageszeitung und kann ja gegebenenfalls im allerschlimmsten Fall auch nachträglich noch korrigiert werden, wenn es dann in der Online-Ausgabe zum Beispiel steht. Mhm. Ist super ärgerlich, wenn das passiert und kratzt wahrscheinlich am Ego, aber wenn man halt nicht genügend Zeit hat, dann geht davon wahrscheinlich auch nicht die Welt unter. Kommt aber auch hier natürlich ein bisschen an, also berichtet man gerade von der Bundestagswahl oder berichtet man von seinem lokalen Kaninchenzüchterverein auf dem Ort.
Mhm. Es hat also auch natürlich wieder was mit eigenem Anspruch zu tun, ne?
Ja, ja. Ganz, ganz oft. Also natürlich, es werden wahrscheinlich auch Leute blockiert sein von Deadlines, wo es gar nicht so sehr um den eigenen Anspruch geht, sondern einfach wirklich die faktische Deadline sie blockiert.
Ja.
Das ist halt so ein schwieriger Fall. Also das ist so dieses, gerade wenn es ums berufliche Schreiben geht. Also weil in einem studentischen Schreiben, also wenn ich merke, okay, Leute kriegen eine Deadline und sind so blockiert von dieser Deadline, dass gar nichts mehr geht. Und man dann sagen kann, weder über gutes Time-Management noch Projektplanung noch das Sprechen über die eigene Emotionalität, noch das Sprechen über den Anspruch an den Text, all das hilft nicht und es ist wirklich eine Blockade gegenüber der Deadline, die einfach nur durch dieses Element, da ist ein Abgabedatum drauf, hervorgerufen wird. Im Studentischen würde ich dann mit der Person darüber sprechen, ob sie sich psychologische Hilfe holen sollte, die nicht im Rahmen der Schreibberatung liegen wird, weil das meiner Meinung nach dann ein Problem ist, das eher durch Therapie gelöst werden muss, weil dann eventuell irgendein Trauma vorliegt oder was auch immer. Aber wenn diese ganzen Textansätze nicht funktionieren. Oder ich würde mit der Person darüber sprechen, ob ein Studium tatsächlich das Richtige für sie ist. Also wenn da eine derart krasse Blockade vorliegt. Das Problem beim beruflichen Schreiben ist ja halt so dieses, dass man da irgendwie schlecht sagen kann, naja, vielleicht ist der Job nicht das Richtige für dich, weil Deadlines gibt's halt überall.
Also, das hat ja ganz viel mit Gelassenheit zu tun. Diese Folge, da haben wir ja mal eine Folge zu gemacht, Gelassenheit im Schreiben. Ja. Und auf der Psychotonus-Skala, von der ich, glaube ich, in der Folge auch erzählt habe, liegt Gelassenheit sozusagen von der Stufe 1, ist sozusagen total tiefenentspannt sein. Stufe 7 ist die akute Krise. Beides sehr, 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 sehr selten. Und Gelassenheit ist sozusagen die 4 in der Mitte. Und Gelassenheit bedeutet nach dieser Definition, dass die Definition, also ich habe die Definition und diese Skala aus der Veröffentlichung Gelassenheit durch Auflösung innerer Konflikte von Angelika C. Wagner. Und da geht es, ist Gelassenheit, die Definition von Gelassenheit, dass du handlungsfähig bleibst, trotz äußerer Höhen und Tiefen. Und das ist so, das wäre dann, du siehst die Deadline, du erlebst es als Konflikt und was kannst du dann machen, um trotzdem gelassen zu sein, also um trotzdem handlungsfähig zu sein. Und dann ist die Frage, was passiert denn, wenn diese Deadline da ist? Oder was passiert nach der Deadline? Was passiert, wenn du schreibst? Was passiert, wenn du nicht schreibst?
Also quasi zum Beispiel die Frage, was passiert, wenn die Deadline da ist und auch danach? Das wäre so ein bisschen auch aus vorherigen Erfahrungen schöpfen und idealerweise dazulernen. Also halt eben so dieses sich daran erinnern, dass man im vorherigen Leben auch schon mal Deadlines geschafft hat und dass idealerweise das Gefühl danach irgendwie eines der Erleichterung war oder eines der des Stolzes, eine Aufgabe erledigt zu haben oder irgendwie sowas, so aus positiven Emotionen zu schöpfen.
Welches Bild kommt dir mit Deadline, ne? Mit Metaphern arbeiten? Welches Bild hast du, wenn du an eine Deadline denkst?
Ich glaube, mit Metaphern arbeiten ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber ich glaube sofort, das könnte sehr gut funktionieren, um gerade auf der emotionalen Ebene herauszufinden, wie die Person ja genau darüber denkt, wie sie in Bildern darüber nachdenkt. Ja.
Ne, kannst ja auch sagen, ist es eher so ein Band wie bei so einem Marathonlauf, ne, wo du das dann durchlaufen kannst? Oder ist es eher ein Fullstop, so eine Mauer,
oder so
wo ich dann gegen crashe?
Klassisch so der Abgrund und dahinter liegt irgendwie eine tiefe, tiefe Schlucht.
So. Vielleicht ist es sogar etwas, was einen zu sich zieht, über so einen, wahrscheinlich eher bei Deadline schreibenden Menschen als bei Deadline angsthabenden Menschen, ist es etwas Dunkles, etwas Helles, sowas.
Ja, das erscheint mir nach einem das erscheint mir als sehr guter Ansatz tatsächlich. Es ist halt so, es ist so schwierig und so abstrakt, über Deadlines zu sprechen und was sie in uns auslösen. Ich glaube, deshalb mein Ansatz ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen dieses, ja, okay, wir machen das mal auf so einer nüchternen Faktenbasis und deshalb reden wir über Zeiträume und reden über Daten und Arbeitseinheiten. Aber gerade das Sprechen in Metaphern erscheint mir nach einem sehr guten Weg eben zu sagen, wir gehen mal weg von den konkreten Zeiträumen und wir gucken mal auf die Emotionalität des Ganzen.
Ja, und gleichzeitig musst du nicht wirklich viel von dir preisgeben, wenn du in Bildern sprichst.
Genau, ja, genau. Man muss nicht sagen, oh Gott, ich habe Angst davor, sondern man kann es halt durch eine Umschreibung machen.
Es eine andere Ebene, über die ich schon nachgedacht habe, ist dann auch in einem anderen Medium zu schreiben. Also wenn ich beispielsweise wirklich, was kann ich auch machen, wenn ich wirklich wenig Zeit habe für einen Text? Zum Beispiel die Speech-to-Text-Funktion nutzen oder
Halt KI-Tools nutzen, also wirklich bevor man es gar nicht schafft, irgendwas zu schreiben, weil man blockiert ist, dann halt doch wenigstens mal als Start den ChatGPT-Prompt schreiben. Und sich halt vielleicht denken, okay, es ist immerhin schon mal besser als eine leere Seite. Und dann halt einfach so Techniken nutzen, um schnell viel Text zu generieren, aber sich gleichzeitig bewusst sein, das ist wahrscheinlich Text, der nicht abgabefertig ist. Aber es ist immerhin schon mal abgabefertiger als halt eben eine leere Seite. So das nächst kleinste Übel wählen.
Vielleicht kann ich auch Deadlines trainieren. Also,
dass man sich selbst welche setzt und versucht,
ja,
sich die Angst davor zu nehmen.
Ja, ich würde es nicht selbst machen dann. Ich würde irgendwie mich in einen Kontext begeben, wo welche da sind, aber es für mich nicht gleich Weltuntergang bedeutet, wenn beispielsweise könnte ich mir eventuell so einen Kurs für kreative Schreiben oder so, wo ich mich treffe mit Leuten und muss bis dahin einen Text fertig haben. Und so, wenn ich aber keinen Text fertig habe, kriege ich halt kein Textfeedback. Also es passiert dann was, aber es passiert nicht, dass ich meinen Job verliere beispielsweise.
Ja.
Und, genau, das ist jetzt nochmal ein Gedankenschritt zurück. Diese Deadline ist ja, das habe ich am Anfang gesagt, etwas Fremdgesteuertes. Ja, außer du hast gesagt, ich setze sie mir selber, aber ich finde, das ist ein bisschen ein anderes Thema, Umgang mit selbstgesetzten Deadlines. Da wäre eher dann die Frage, okay, wie läuft denn dein Selbstmanagement, wenn deine selbstgesetzten Deadlines dich blockieren?
Ja.
Finde ich. Und bei fremdgesetzten Deadlines, die mich blockieren, ist die Frage, wie fühlt es sich an? Also ist es etwas Fremdgesteuertes? Und wenn es etwas Fremdgesteuertes ist, dann kann es ganz oft helfen, wenn ich darauf schaue, was ich tatsächlich in meinem Leben und in meinem Schreiben selber beeinflussen kann. Also zum Beispiel, naja, kennst du diese Methode von Circle of Influence?
Ich glaube nicht, nein.
Das heißt, du malst 2 bis 3 Kreise, je nachdem, wie du die Methode durchführst. Bei 2 Kreisen sammelst du zuerst alles, was du in deinem Leben nicht beeinflussen kannst. Und in dem Fall würde ich das vielleicht sogar umformulieren auf alles, was du in deinem Schreiben nicht beeinflussen kannst. Du kannst zum Beispiel diese Deadline nicht beeinflussen. Du kannst vielleicht das Format nicht beeinflussen. Du kannst vielleicht sogar das Thema nicht beeinflussen. Du kannst vielleicht die Schriftgröße nicht beeinflussen. So, ne? Alles, was du eben nicht beeinflussen kannst. Und dann sammelst du in einem zweiten Kreis alles, was du beeinflussen kannst. Also du kannst zum Beispiel beeinflussen, vielleicht kannst du das Textverarbeitungsprogramm beeinflussen. Du kannst irgendwie vielleicht beeinflussen, wo du deine erste Version hast. Du kannst vielleicht beeinflussen, welche Worte du verwendest. Du kannst beeinflussen, wie du das überarbeitest. Du kannst beeinflussen, mit wem du darüber sprichst. So. Ja. Den dritten Kreis würde ich, glaube ich, beim Schreiben, gerade habe ich beim Reden schon gedacht, gar nicht verwenden. Der dritte Kreis wäre nämlich, was kannst du indirekt beeinflussen, indem du mit jemand anders drüber sprichst. Obwohl, vielleicht passt das auch. Du könntest zum Beispiel vielleicht auch indirekt was mit Deadlines machen. Du könntest so, ne?
Ja, finde ich, passt da auch noch rein, ja.
Und das, was du tatsächlich beeinflussen kannst, ist der kleinste Kreis in der Regel.
Ja.
Und da aber, dass du den Fokus, also dein Fokus tatsächlich darauf setzt, was du beeinflussen kannst, weil wir können in aller Regel mehr beeinflussen, als wir in unserem blockierten Zustand denken, dass wir beeinflussen können. Und uns
leuchtet
mir, ne, wenn wir uns fremdgesteuert fühlen, ist eine wichtige Methode, dass wir uns einfach darauf konzentrieren, was wir tatsächlich beeinflussen können und dann merken, wir haben mehr Selbstwirksamkeit, als wir erstmal annehmen. Und Selbstwirksamkeit ist halt so ein emotionales Grundbedürfnis, ne? Wir müssen selbst wirksam fühlen, sonst sind wir halt so ein Käfer auf dem Rücken und das macht ja keinen Spaß.
Kannte ich noch nicht in dem Kontext die Methode, klingt für mich total einleuchtend und produktiv, das zu verwenden, weil genau so dieses sichtbar machen, was man steuern kann und selbst wenn es nur der kleinste von diesen Kreisen ist, aber zu sagen, halt den Fokus darauf zu legen, naja, das ist das, was du beeinflussen kannst, also konzentrieren wir uns darauf, weil den Rest außenrum kannst du ja gar nicht beeinflussen. Und man dann aber auch noch sagen kann, na ja, aber indem du diesen kleinen Kreis beeinflusst, hat das ja auch Auswirkungen auf den Kreis oben drüber und auch auf die indirekten Sachen. Also so im Sinne von, man kann es vielleicht nicht direkt steuern, man kann nur machen, dass die Deadline weggeht, wenn man sie erledigt in der Regel. Aber es gibt ja Hebel zu beeinflussen, dass dieses Wegarbeiten der Deadline halt eben effizienter funktioniert und dadurch auch wahrscheinlich schneller passiert, als sie vor sich herzuschieben.
Ich finde übrigens auch nicht, und das kommt mir in diesem Kontext nochmal, weil du vorhin noch sagtest, so dieses Gefühl von, wie war denn das, wenn du schon mal Deadlines geschafft hast? Wie war denn das, was war das für ein Gefühl und so? Das nicht schmälern. Also manchmal haben wir Menschen so diesen Impuls von, siehste, war doch gar nicht so schlimm. Und das aber trotzdem so, doch, es war schlimm. Und es war anstrengend. Du hast es geschafft und es war anstrengend. Und dann zu gucken, okay, wie kann es entweder das nächste Mal weniger anstrengend werden, aber das trotzdem auch, also ohne in dieses, du kannst auch Menschen einladen, in so eine Art Wirbel sich reinzureden, in so ein Loch, wie heißt denn das? Problemtrance heißt das Ding. Du kannst Menschen auch mit Fragen in eine Problemtrance einladen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja Menschen gerne in die Lösung einladen. Trotzdem braucht Lösung auch oft ein Honorieren der Schwere und der Mühe.
Mhm, ja, genau, stimme ich total zu. Das war auch, das würde ich auf jeden Fall auch nicht sagen, wenn man sagt, man redet quasi über alte Erfolge, dass man dann nicht sagt, oh ja, guck doch mal, hast du doch auch hinbekommen, Case closed, sondern dass man eher sagt, okay, wie schaffen wir es, dass wir dich wieder dahin bringen, dass du erfolgreich Dinge abschließen kannst, wie in der Vergangenheit, und dass du dich darüber freuen kannst und dass das auch mit möglichst wenig Stress abläuft und so. Also schon so aus der Erfahrung zehren, aber nicht einfach sagen, ach komm, es hat einmal geklappt, wird auch wieder klappen und wir tun mal so, als würden sich Umstände nicht verändern. Das nicht.
Ja, total spannend, weil ich auch mit einer Person vor einiger Zeit dazu gearbeitet habe, wie sie das denn feiert oder zelebriert in irgendeiner Form, wenn sie einen Erfolg hatte. Und das war so ein bisschen, haben wir auch eine Timeline, also so eine Art Biografiearbeit mit Seil und Karten und so. Und das kam so ein bisschen so, dass diese Person eigentlich noch nie in ihrem Leben einen Erfolg gefeiert hat.
Okay, das sind dann, ja, okay. Mhm.
So, und dann, also war der erste Impuls, und dann haben wir im Laufe der Sitzung schon gemerkt, dass es doch was gab. Aber es ist dann ein bisschen die Frage so, wie definieren wir eigentlich Feiern? Und wie viel Erfolg, also was ist eigentlich ein Erfolg, weißt du? Also wenn ich sozusagen einen Marathon laufe und hinter der Ziellinie zusammenbreche, kann es sein, dass es sich für diese Person im ersten Moment nicht als ein Erfolg anfühlt. Und es braucht dann manchmal eine Art Reframing. Also es braucht so andere Menschen, die sagen, ey, du hast es geschafft.
Ja. Ja, ja, genau. Ja, und auch in dem Metaphernfeld kann man ja wirklich, wenn man das sagt, so Schreiben ist der Marathon, das Textprojekt ist der Marathon, hat man ja auch eine ganz, ganz weite Range von, was betrachtet man als Erfolg. Und das kann ja gehen von, man schleppt sich irgendwie durch die Ziellinie über, naja gut, man ist eigentlich nur happy, wenn man die 42 Kilometer in unter 4 Stunden gelaufen ist. Keine Ahnung, ob das eine realistische Zeit für einen Marathon ist, wahrscheinlich eher für Professionals. Dass man sagt, naja, allein schon teilgenommen zu haben und es irgendwie bis Kilometer 35 geschafft zu haben, bevor man mit einem doppelten Wadenkrampf in der Böschung liegt, ist irgendwie auch schon ein Erfolg. Keine Ahnung, wie sich das auf den Text übersetzen würde. Man gibt was Unfertiges ab oder man muss nochmal nachverhandeln oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Da geht die Sache vielleicht ein bisschen schief. Also ja, es ist so, es ist total unterschiedlich, was man daran macht. Also da spielt dann auch wieder Perfektionismus mit rein, was, glaube ich, oft einem dann auch nochmal im Weg stehen kann, gerade beim Schreiben, dass man sagt, fertig ist nur, was wirklich 100%ig fertig ist. Aber vielleicht hat man überhaupt keine Definition für sich selbst, was denn 100%ig fertig eigentlich bedeuten würde.
Mhm. Ja, und die Frage ist natürlich, wenn du sagst, okay, bei diesem Textprojekt von vor so, ne, ich habe irgendwie schon das geschafft, das abzugeben, und dann bin ich aber nach der Ziellinie zusammengebraucht und außerdem habe ich über 5 Stunden gebraucht oder bin vor dem Kehrwagen hergelaufen, so, dann ist natürlich auch, gerade wenn du dann auf berufliches Schreiben guckst, wo das dann ja immer weitergeht, die Frage, so will ich mich nicht, oder dann das Anliegen kann ja dann auch sein, so will ich mich halt aber nicht wieder fühlen.
Mm-hmm.
Und wenn sozusagen, ne, ich irgendwie schleppe mich vor dem Kehrwagen her bis in das Ziel und eigentlich sind die Stände schon abgebaut und so, dann ist es ja, also wenn das in der Vergangenheit so war, ist es natürlich auch irgendwie ein Thema, was dann Angst machen kann für die nächste Deadline. Und
ja, ja.
Ich will den Job eigentlich machen, aber ich will mich so nicht fühlen.
Ja, ich glaube, es ist, ja, genau. Also es ist super viel so, es hängt halt auch wieder mit irgendwie, was für ein Mensch sitzt eigentlich dahinter zusammen. Eben dieses, genau, zerrt man gerade aus einer, nicht aus einer gerissenen Deadline und sagt, okay, so soll das nie wieder laufen. Oder sagt man halt, okay, ich habe das einmal nicht geschafft, jetzt gehe ich davon aus, dass das auch immer so weitergehen wird. Das ist halt auch super individuell, sehr abhängig von Person zu Person, weswegen man halt das auch erstmal immer wieder ergründen muss. Was mich mit Blick auf unsere schon verstrichene Zeit nochmal auf meine Frage, die ich vorhin schon geäußert habe, zurückkommen ließe, mit was macht man denn in einem Fall, hast du einen Tipp, was macht man in so einem Fall, wenn man halt im Laufe einer Beratung merkt, dass eine Person so nicht direkt unmotiviert ist, sondern immer, also schleichend immer unmotivierter wird, je näher die Deadline eigentlich kommt. Also halt wirklich der genau umgekehrte Fall zu diesen typischen Deadline-Schreibern. Wie kann man selbst als Berater, Beraterin sichergehen, dass man irgendwie die Zeichen schnell genug erkennt?
Erstmal würde ich tatsächlich immer wieder fragen, Menschen, wie geht es dir? Also wenn ich ein konkretes Schreibprojekt berate, von dem ich auch am Anfang, du hast gesagt, du fragst ja viele Daten am Anfang ab.
Ja.
Das heißt, wenn ich ein konkretes Schreibprojekt berate, von dem ich auch weiß, es gibt eine Deadline, würde ich auch immer mal wieder fragen, wie geht es dir mit deinem Schreibprojekt? Vielleicht auch, wenn es diese Deadline nicht gibt. Ich habe gerade gemerkt, dass ich selber ein Schreibprojekt lange begleite und sowas mal fragen könnte, während ich gesprochen habe. Also, wie geht es dir denn eigentlich mit diesem Schreibprojekt, das du da hast?
Ja.
Immer mal wieder fragen und auch fragen, wie siehst du deinen Fortschritt? Manchmal braucht es da auch Normalisierungsarbeit, ne? Also,
Ja.
das heißt, wenn das dieser Klassiker, ne, Menschen kommen und sagen, ich habe nichts gemacht, ich habe nur gelesen, dann kann man sich natürlich auch nochmal das Zeitmanagement-Tool nehmen und sagen, okay, in welchem Zeitraum sind wir denn? Ist das Lesen irgendwie auch angemessen? Und Lesen ist ja auch ein Fortschritt. Und oder auch die Frage stellen, wie würdest du dich denn gerne fühlen, bezogen auf dein Schreibprojekt?
Ja.
Und was denkst du, wie sich andere Menschen fühlen, die dieses Schreibprojekt gerade umsetzen?
Das ist eine
Ne?
kluge Frage auf jeden Fall. Weil dadurch fällt es eventuell auch noch mal leichter, irgendwie Probleme zu äußern, als wenn man darüber sprechen muss und man sagt, ich pack gerade das und das nicht, dass man sagt, ich könnte mir vorstellen, dass andere Leute gerade da und damit strugglen.
Ja. Ja, genau. Also, ne, wir Menschen, die auch in deiner Situation sind, wie geht's denen mit dem Schreiben?
Ja,
Macht es ja manchmal, ne? Ja, mein bester Freund hat da so ein Problem. Das macht es ja manchmal leichter, darüber zu
Ja,
sprechen.
auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja.
Und ich finde es gerade so spannend. Im systemischen Arbeiten nutzen wir ja eine Methode, die heißt zirkuläres Arbeiten. Das heißt, wir fragen beispielsweise sowas, wie würde dein Partner, deine Partnerin, deine Situation beschreiben? Oder na, was denkst du, wie würde diese Person deine jetzige Situation beschreiben? Und wir machen das ja in der Schreibberatung ganz oft, dass wir diese Frage über den Text stellen. Was denkst du, wie dein Text das beschreiben würde, was du gerade, wie du gerade vorgehst?
Ja.
Und sowas kann man natürlich auch noch deutlicher machen, also den Text einladen, Platz zu nehmen, indem wir einen Stuhl reinholen und sagen, okay, da sitzt jetzt der Text. Du könntest auch mal die Position des Textes einnehmen. Aber wir können auch da irgendwie sagen, okay, was denkst du denn, wie deine vorgesetzte Dozentin, also wer auch immer dir diese Deadline gibt, ne, oder wer auch immer sozusagen angeregt hat, diesen Text zu schreiben, was denkst du, wie diese Person deinen Prozess jetzt beschreiben würde, würde sie diesen Prozess kennen? Also, ne, wir laden ja immer nur den Text ein, aber was wäre, wenn wir sozusagen,
Genau,
wer ist denn
genau.
relevant in dem Prozess? Oder was denkst du, was ich denke, was denkst du, was ich denke, während du mir das erzählst hier? Möglichst kompliziert
Ja.
machen, damit die Leute kurz nachdenken.
Ja. Finde ich einen guten Tipp. Also ich glaube, das ist wirklich echt das Wichtigste, dieses, also vor allem auch am Anfang, dieses regelmäßig einchecken mit den Leuten, auch in einer gut laufenden Beratungssituation, also quasi nicht davon ausgehen, dass nur weil irgendwie der Start gut war oder weil man regelmäßig darüber spricht, was erledigt wurde, dass dann nicht vielleicht doch irgendwie im Hintergrund irgendetwas abläuft, wo es knirscht, und dann eben genau den Möglichkeiten, den Ratsuchenden Möglichkeitsräume eröffnen, über diese Änderungen zu sprechen, weil das ist, glaube ich, genau das, was für beide Parteien, sowohl die beratende Seite als auch die ratsuchende Seite, super schwierig ist, in so einem laufenden Prozess irgendwann reinzukommen und irgendwie zu sagen, ey, irgendwie läuft's gerade nicht mehr so rund, während man vielleicht aber auch noch gar nicht so richtig den Finger drauflegen kann, wo es nicht so rund läuft, weil das ist halt das, was ich auch als schwierig erfahre in Beratungssituationen. Wenn man sagt, ey, ich bin auf ein konkretes Problem gestoßen, ich habe die Schreibphase gewechselt und jetzt läuft das und das nicht zum Beispiel. Das kann man ganz gut formulieren. Aber zum Beispiel so ein schleichendes Gefühl von, man ist von Woche zu Woche ein bisschen demotivierter, da ist es irgendwie, das ist total schwer, das in Worte zu fassen. Mhm. Und dann eben genauso, ja, so komplizierte Varianten anbieten, die aber die Perspektive verschieben und auch so den Zwang zur Perspektivverschiebung mitbringen, das ist, glaube ich, total hilfreich.
Manchmal merken wir das ja auch als Schreibberatende, irgendwie manchmal auch körperlich, ne? Irgendwie merkst du ja manchmal in der Beratungssituation, irgendwas ist gerade komisch. Also zum Beispiel irgendwie sperren ich gerade meine Schultern an. Merke ich gerade, es fühlt sich gerade komisch an, ich habe es nicht verstanden, so richtig. Irgendwas ist da, ne? Und auch das kann ich ja verbalisieren. Das muss ich ja nicht sagen, etwas ist gerade komisch, sondern ich habe da etwas, das würde ich gerne zur Verfügung stellen, ist das für dich in Ordnung? So. Und mir dann, also, ne, mein Gegenüber als Expertin für ihren Text und ihren Prozess einladen. Also sehen und auch dazu einladen. Also indem ich bestimmte Formulierungen, bestimmte Sachen sage, wie, das ist eine Einladung von mir, ist es in Ordnung, darf ich das sagen, möchtest du das hören, lade ich die andere Person immer wieder ein, sich selbst als die Expertin für sich und ihren Schreibprozess zu sehen. Und ich glaube, das ist besonders wichtig, weil das nochmal auch macht, wenn wir über Angst vor Deadline sprechen, weil das nämlich wieder diese Person, die uns gegenüber sitzt, auch einlädt, sich nämlich als weniger fremdgesteuert und mehr auch selbstgesteuert, wenigstens diese Beratung kann sie steuern, ne?
Genau.
Worüber möchtest du sprechen? Was liegt gerade oben auf? So.
Ja. Gute Punkte habe ich. Nichts mehr hinzuzufügen. Das sind, glaube ich, alles gute Tipps. Und ich glaube, übergeordnet kann man wirklich einfach nur das sagen, so auch so für alle, die in einer beratenden Positionen sind, eben genau dieses so, eröffnet diese Räume, auch wenn ihr als Beratende das Gefühl habt, dass eigentlich gerade alles gut läuft. Weil manchmal, also das beobachte ich zumindest bei mir, da muss ich gar nicht irgendwie sagen, Mann macht das, sondern ich mache das. Ich tendiere, glaube ich, bei so Langzeitberatungen dazu, wenn es prinzipiell gut läuft, dass ich dann so ein bisschen so zu, ja okay, das ist jetzt so ein Check-in-Termin, so da reden wir mal kurz ein bisschen drüber und ja, mal gucken, wird schon nicht viel sein, gehe. Und dass ich vielleicht ein bisschen zu selten genau so Fragen stelle, irgendwie.
Ja, ich habe auch bei manchen Beratungsprozessen die Frage, manchmal normalisieren wir auch zu sehr. Also das sozusagen, es ist eine Waage zwischen nicht in die Problemtrance einladen und auch Probleme da sein lassen.
Ja.
Ne? Wir arbeiten ja lösungsorientiert, wie gesagt, und gleichzeitig bedeutet lösungsorientiert auch, dass es ja eine Lösung für etwas ist. Und dieses Etwas braucht ja auch einen Raum.
Genau.
Und ne, dieses über das Schreiben sprechen fällt immer noch vielen Menschen schwer, weil es gibt ein bestimmtes Bild davon, wie Schreiben zu sein hat. Und auch das zu hinterfragen, was ist, also wie hast du geschrieben und wie sollte es eigentlich sein? Was denkst du, wie andere schreiben und so? Ne? Das also, das auch abzugleichen.
Ja.
Ja, genau. Also finde ich gut, was du nochmal gesagt hast, mit dem Menschen auch Räume geben. Und wie gesagt, ich glaube, wenn das um Angst vor Deadline geht, dann geht es halt um Sicherheit. Und da ist Schreibberatung der Raum, der das erstmal bieten kann. Schreibberatung kann und sollte der Raum der Sicherheit sein.
Stimme ich zu. Also auf jeden Fall Grundgedanke davon. Ja, und wir müssen vielleicht öfter mal ein bisschen, auch immer mal wieder, auch in lange fortlaufenden Beratungen, immer wieder betonen, dass das immer noch der Fall ist. So ist nicht nur in der ersten Startsitzung betonen.
Ja, spannendes Thema, weil das hat auch so viele emotionale Faktoren, ne? Also auch viel, was wir schon angesprochen haben, das hatten wir jetzt mehrfach schon gesagt, was bedeuten diese ganzen neuen Schreibprozesse mit KI, was spielen die für eine Rolle, muss ich jetzt schneller schreiben können, was ist, wenn ich das nicht einsetzen will oder darf, Scham spielt, glaube ich, eine Rolle, was ist, wenn ich oder mein Text nicht gut genug bin, wie gesagt, Gelassenheit spielt eine Rolle, Motivation spielt eine Rolle, all diese Themen, die wir auch auf emotionaler Ebene schon hier im Podcast besprochen haben, spielen auch zu dieser Folge, glaube ich, auch wieder, könnten wir nochmal drüber reden sozusagen in dem Kontext.
Ja, klar. Ich glaube, das ist prinzipiell immer der Fall, wenn wir über ein konkretes Anliegen aus unserer eigenen Beratungserfahrung sprechen, das natürlich quasi dann halt so diese ganzen Folgen, die irgendwie allgemeiner was damit zu tun haben, irgendwie damit verbunden sind. Ja, unser Podcast ist ein Gesamtkunstwerk. Wie hat man in der Literaturwissenschaft immer gesagt? Ein Konvolut an, ja, Audioaufnahmen in diesem Fall.
Ja. Klingt gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir für heute am Ende, oder?
Würde ich auch sagen, ja. Ich habe ein paar gute Tipps für meine eigenen Beratungen mitbekommen. Danke dafür. Und nichts mehr weiter hinzuzufügen.
Schön. Dann hört ihr uns planmäßig in 2 Wochen wieder. Wir freuen uns drauf und wir freuen uns nach wie vor, wenn ihr sagt, ich habe da ein Thema, da würde ich gerne mit euch drüber sprechen, oder ich habe da ein Thema, da wünsche ich mir, dass ihr mal drüber sprecht. Natürlich auch das gerne. Ja.
Genau.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.